SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 19. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Mieczysław Wojnicz hat sich eng mit Thilo angefreundet, doch der hat nicht mehr lange zu leben. Mieczysław besucht ihn in seinem Zimmer, das voller Bildbände und Reproduktionen ist. Thilo studiert Kunstgeschichte und schreibt an seiner Dissertation über die Bedeutung der Landschaft in der Kunst unter besonderer Berücksichtigung des flämischen Malers Harry Met de Ples. Ein Werk des Künstlers hat es ihm besonders angetan, Landschaft mit der Opferung Isaaks. Thilo zeigt Mieczysław das Ölgemälde, ein echter de Ples. Thilo hat ihn seiner Familie gestohlen. Abraham hat das Messer hoch erhoben, um seinen Sohn zu töten, als ihm ein Engel im wilden Sturzflug in den Arm fällt. Und im dunklen Abgrund des Dickichts glühen zwei Augen. Oder ist das nur eine Einbildung? Eins steht für Thilo auf jeden Fall fest. Abraham hat seinen Sohn wirklich getötet. Kein Engel hat ihn gerettet. Die Menschen brauchen Opfer, um sich gegenüber Gott nicht ohnmächtig zu fühlen, erklärt er dem staunenden Mieczysław. Es liest Timo Weißschnur.
Du teilst dir die Welt mit Gott, lässt ihn ein Stück davon abreißen und stellst damit zugleich seine Größe und Allmacht in Frage. Denn wozu bräuchte er ein Opfer, wenn er sich doch nehmen könnte, was er will? Warum sollte er etwas bekommen, wenn er doch über alles verfügt? Und Thilos Rede wurde noch seltsamer. Er sagte, dass eine Landschaft einen Menschen sogar töten könne. Eine gewaltige Kraft habe sie, denn sie stelle eine Konzentration verschiedener Energien dar, sie sei eine Kulmination der Geometrie. Und eben das geschehe hier, in Görbersdorf. Einmal im Jahr fordere die Landschaft ihr Opfer und töte einen Menschen. Und ein großer Fehler sei es, dass sie alle hierher gekommen seien, denn jeder werde damit zum potenziellen Opfer dieses Ortes. Und ohne Unterlass würden sie alle beobachtet von der Landschaft. Schau mal nach draußen, als hätte das alles ein Gesicht. Verstehst du?
Wojnicz war sich sicher, dass das Fieber des Freundes gestiegen war. Er überlegte, ob er nicht den Arzt des Kurhauses verständigen sollte. Ja, Thilo redete im Fieberwahn. Doch dann kam, ohne anzuklopfen, Opitz ins Zimmer. Mit ernster Miene legte er Thilo die Hand auf die Stirn. »Raimund soll kommen«, sagte er zu Wojnicz. »Er soll Eis bringen.« In dieser Nacht hatte Wojnicz einen seltsamen Traum. Er war bei Dr. Semperweis und überreichte ihm Untersuchungsbefunde, die auf einem Blatt notiert waren, das man aus dem Gästebuch des Gästehauses gerissen hatte. Der Doktor warf einen Blick darauf und sagte, »Mit diesen Werten sind Sie schon seit 3 Tagen tot, guter Mann.« Wojnicz wurde unbehaglich. Er wusste nicht, wie er auf den kategorischen Ton des Arztes reagieren sollte. »Für solche Patienten habe ich eine besondere Passage«, sagte Dr. Semperweis, nun schon versöhnlicher. »Hier entlang, bitte.« Und er zeigte Wojnicz eine kleine, schmale Tür in der Ecke des Untersuchungszimmers. »Bitte, bitte, und hurt dich jetzt, nicht lange gezaudert.« Und mit diesen Worten schob er Wojnicz in die Öffnung. Dieser fand sich in finsterer Dunkelheit wieder und hörte das Gurren der Tauben, und er erwachte voll Entsetzen. Mit offenen Augen lag er im Bett und lauschte. Jenseits der Zimmerdecke war wieder das rätselhafte Rumoren zu hören, doch hatte es durchaus auch etwas Angenehmes. Dinge, an die wir uns gewöhnen, beginnen wir zu mögen. Er begriff, dass es mitten in der Nacht war, er sah auf die Uhr seines Vaters. 11:01. Das konnten keine Vögel sein. Eine heiße Welle überlief ihn, die sich in Schweißtropfen niederschlug. Reglos lag er da, wagte nicht einmal, sich die vom Schlaf trockenen Lippen zu lecken. Er überlegte, welcher Raum das sein konnte, der sich über ihm befand. Nebenan, über Thilos Zimmer, lag das Zimmer der Frau Opitz. Aber weiter? Jetzt hörte er ein Schnarren auf dem Korridor, als schleifte jemand etwas Schweres über den Boden. Wojnicz hörte Schritte, und in den Spalt zwischen Tür und Fußboden sickerte ein rostfarbenes Licht. Es flackerte, erlosch und glomm von Neuem auf, als wäre es in Bewegung. Der schreckensstarre Wojnitsch zwang sich dazu, sich aufzusetzen, tastete mit den nackten Füßen nach den Pantoffeln. Jähe Kälte überschauerte ihn. Es war, als bliese ein Wind durch den Baumwollstoff seines Pyjamas. Der Schweiß trocknete im Nu und hinterließ ein unangenehmes Gefühl der Kälte. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste nachschauen, was das war. Die Anspannung wurde unerträglich. Im Bemühen, nicht das geringste Geräusch zu verursachen, schlich er zur Tür, wiederholte dabei im Stillen: »Gegrüßet seist du, Maria«, öffnete leise, leise die Tür. Wie gut, dass Raimund sie geölt hatte. Sie quietschte nicht. Nachdem er sich bekreuzigt hatte, streckte er den Kopf in den Flur, drehte den Schalter aus Ebonit. Sogleich flammte die elektrische Glühbirne an der Decke auf. Der gläserne Lampenschirm, der sie umgab, hatte die Form eines Pilzes. Eine wunderliche Gestalt drückte sich durch den Flur, barfuß, gebeugt, in einem langen Gewand. Wojnitsch brauchte eine Weile, ehe er August erkannte. In dem flatterigen, altmodischen Nachthemd schien er nicht er selbst zu sein. Zudem wirkte sein Gesicht, ohne das übliche freundliche Lächeln, finster und verschlossen. Wojnitsch hatte es früher schon bemerkt. Wenn August sich sicher glaubte, dass niemand ihn sah, verschwand der Anflug eines Lächelns, der seinem Gesicht etwas wohlwollend Sanftes verlieh. Eine senkrechte Falte erschien zwischen seinen Brauen und um die Augen wölkten Schatten. Im Handumdrehen wirkte August älter und verlor seine angenehme Ausstrahlung. Wojnitsch fand diese Veränderung immer höchst überraschend. Erschrocken fuhr August herum.
»Zum Teufel! Wer ist da?« fragte er mit heiserer Stimme. »Ich bin es, Herr Professor, ich, Mieczysław Wojnitsch. Ich hatte Geräusche gehört. Sie haben mir aber auch einen Schrecken eingejagt.«
Erleichtert atmete Wojnitsch auf. Im Bruchteil einer Sekunde versuchte August, seinem Gesicht den alltäglich vertrauten Ausdruck zu geben, freundlich, mit einer Spur von Ironie. Es wollte nicht recht gelingen. Seine Wangen bebten, während seine Lippen sich bemühten, etwas der Situation Angemessenes zu formulieren, was in einem »Puff, puff« endete. Wojnitsch empfand plötzlich Mitleid mit August.
»Ich hatte Geräusche gehört, konnte nicht schlafen, da wollte ich nachschauen, was das ist. Hören Sie auch von oben dieses Gurren? Mich stört das sehr. Züchtet Herr Opitz Tauben? Aber fliegen die nicht im Herbst nach Süden?«
August straffte sich, und dank des Moments, den Wojnitsch ihm gegönnt hatte, sich zu fassen, war er jetzt in der Lage, in seinem üblichen Tonfall zu erwidern:
»Tauben sind keine Zugvögel.«
Und distinguiert schon fügte er hinzu:
»Ich wollte einen Schluck Wasser trinken.«
Ein peinliches Schweigen trat ein.
»Wenn wir nun schon aufgestanden sind«,
ließ sich Herr August wieder vernehmen,
»gehen wir doch vielleicht nach unten, auf ein Gläschen Schwärmerei.«
Und ohne Wojnitschens Antwort abzuwarten, sagte er:
»Gehen Sie schon vor, ich komme gleich. Ich hole mir nur die Hausjacke aus meinem Zimmer, damit ich hier nicht im Nachthemd herumspaziere. Die Gläschen sind im Klavier.«
Mieczysław, nun gänzlich erwacht, freute sich sogar über diesen Vorschlag. Sein pochendes Herz beruhigte sich und verlangte nach einer kleinen Annehmlichkeit als Entschädigung für den Schrecken. Auf dem Weg nach unten blieb er an einem Gemälde stehen, das ihm früher schon aufgefallen war, ein Stillleben und gar nicht übel gelungen, mit einem kopfüberhängenden Hasen mit durchschnittener Kehle, aus der das Blut in eine Schüssel troff. Unter dem Hasen lagen auf einem Tisch ein Laib Brot, ein Messer und ein Stück Käse. Einzelne Zwetschgen, dunkelviolett und glänzend, erweckten den Eindruck, als wären sie aufgeschwollen. Als Wojnitsch seinen Weg fortsetzte, bemerkte er einen bräunlich-trüben Lichtschein im Salon, dann sah er eine brennende Kerze, sah Frommer dort stehen, in voller Adjustierung. Allerdings trug er nicht seinen Bratenrock, sondern ein anderes, bis unters Kinn geschlossenes, frackähnliches Kleidungsstück. Gerade eben vor Wojnitsch musste er gekommen sein. In dem Glauben, unbeobachtet zu sein, zog er ein Gläschen aus der Tasche und behutsam, um nur ja kein Geräusch zu machen, goss er sich aus der dunkelgrünen Flasche den nahezu schwarzen angesetzten Likör ein. Den ersten Schluck kostete er, ließ ihn auf der Zunge wandern, den zweiten stürzte er in einem hinunter. Wojnicz hüstelte warnend, begab sich dann zügig ins Speisezimmer. Ihre Blicke streiften einander. Frommers Gesicht konnte er kaum erkennen, die Kerze warf nur ein schwaches Dämmerlicht in den Raum, doch schien ihm, dass er nicht sonderlich berührt wäre davon, beim Genuss der Schwärmerei ertappt zu werden. »Ich lese«, sagte Frommer und deutete auf das aufgeschlagene Buch auf dem Tisch. »Sehen Sie, mich interessiert die Geometrie. L'esprit géométrique, Herr Ingenieur.« »Ich bin doch kein Ingenieur. Der Krankheit wegen konnte ich mein Studium nicht abschließen«, erinnerte ihn Wojnicz, doch Frommer überhörte es. »Allerdings bewegen mich nicht die Gründe, welche die naturwissenschaftlichen Geister zur Geometrie ziehen. Für mich ist die Geometrie eher ein Erkenntniskonzept. Überlegungen zu einer Vision der Welt, die gleichbedeutend wäre mit ihrer Rekonstruktion von allen Punkten der Betrachtung aus. Können Sie mir folgen?« »Das wäre dann eher etwas Mystisches«, sagte Wojnicz unsicher. Er fürchtete, dem gestrengen Mann mit dieser Äußerung vielleicht zu nahe zu treten. Doch Frommer schien geschmeichelt von der Analogie. »Unsere Sinne zwingen uns eine bestimmte Form des Wissens über die Welt auf, aber sie sind schließlich nur beschränkt. Und was wäre, wenn die Welt, die uns umgibt, gänzlich anders beschaffen wäre, als unsere unvollkommenen Sinne uns glauben machen wollen? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht?« »Genau darüber habe ich mich mit Thilo unterhalten.« Ohne Scheu schaute Wojnicz ins Klavier und sah dort, brav in einer Reihe, die Gläschen auf ihren dicken Füßchen stehen. Er nahm eines heraus, goss sich von der berühmten Köstlichkeit ein. »Ich weiß nur, dass sich in der Wirklichkeit die Blickpunkte wahrscheinlich nicht in Einklang bringen lassen.« Und er lächelte, als wäre ihm just etwas in den Sinn gekommen. »Herr Dr. Frommer, kennen Sie das Stück, das der Trompeter hier immer spielt? Er spielt es übrigens ziemlich falsch.« Vom Beginn seines Aufenthalts an verfolgte ihn diese Melodie. Kinder hatten sie vor sich hingesungen, als er zum Kurhaus gegangen war. Raimund summte sie, und die Uhr des Doktors schlug mit diesen Tönen. »Ich bin kein Doktor, Herr Wojnicz, so wie Sie kein Ingenieur sind. Mit der Wissenschaft befasse ich mich aus Liebhaberei.« Frommer ging zum Klavier, öffnete die Klappe und klimperte über die Tasten, um dann, ebenso unerwartet wie gekonnt, die besagte Melodie zu spielen. »Habt ihr noch nicht lang genug geschlafen? Die Uhr hat eins geschlagen, tü-tü-tü. Habt ihr noch nicht lang genug geschlafen? Die Uhr hat zwei geschlagen, tü-tü-tü.« Es sah so aus, als wollte Frommer ewig so weitersingen mit seinem erstaunlich gut ausgeformten, wohlklingenden Tenor, doch nach dem vierten Mal beendete er die Darbietung. »Ist der Jakob noch am Schlafen? Jakob, steh auf!« Zufrieden mit seinem Auftritt klappte er das Klavier zu und sagte, »Das ist ein altes Spiellied aus Schlesien. Ich kannte es schon als Kind.« Und während er begann, die komplizierten Regeln des Spiels zu erklären, zu dem das Lied gehörte, goss er sich noch ein Gläschen Schwärmerei ein. Die Flasche mit der legendären Köstlichkeit stand immer auf der Kredenz. Unscheinbar wirkte sie. Das dunkelgrüne Glas musste noch in Handarbeit hergestellt worden sein. Die Flasche war sicher in einer der Glashütten im Riesengebirge geblasen worden. Sie war nicht ganz ebenmäßig geformt, der schlanke Hals bog sich ein wenig, als wollte er die menschlichen Lippen einladen, sich ihm zu nähern. Sie hatte kein Etikett, nicht der kleinste Hinweis auf ihren Inhalt war an ihr zu finden. Neben der Flasche standen auf einem versilberten Tablett eine Karaffe mit Wasser und ein Glas. Dass ein Likörgläschen fehlte, gab zu verstehen, dass bestimmte Regeln galten, an die man sich zu halten habe, um schließlich, wenn der richtige Moment gekommen war, eingeweiht zu werden. Mehrmals schon, wenn Wojnicz zum Essen erschienen war, hatte er der Flasche Blicke zugeworfen. Sie stand auch recht herausfordernd auf der Kredenz, ja, war eigentlich das Erste, was im schwerblütigen Ambiente dieses Raumes, das von Holz und Jagdtrophäen bestimmt wurde, ins Auge fiel. Erst wenn Raimund nach dem Mittagessen das Tablett mit der entsprechenden Anzahl an Likörgläschen brachte, machte die Flasche ihre Runde. Unerschöpflich schien sie, füllte mit hartnäckiger Freigiebigkeit die nächsten Gläschen, lockte ein Lächeln auf die Gesichter der Beschenkten. Der wunderliche Geschmack und Geruch ließen Wojnicz an das Wort unterirdisch denken. Die Schwärmerei schmeckte nach Wurzeln und Moos, nach Pilzgeflecht und Lakritz. Ganz sicher enthielt der Trunk Anis und Wermut. Was die Zunge als erstes empfand, war nicht angenehm, ja, widerlich. Doch währte das nur kurz. Im nächsten Moment schon füllte eine angenehme Wärme den Mund und eine ungeahnte Fülle an Geschmacksnuancen breitete sich aus, Waldbeeren und eine exotische Note. Für einen Augenblick hatte Wojnicz gedacht, dass Ameisen so schmecken. Ja, das war der Geschmack von Ameisen. Wojnicz kannte ihn. Als Kind hatte er einmal eine Ameise probiert und der Geschmack war ihm für immer in Erinnerung geblieben. Doch damit erschöpfte sich auch sein Wissen als Buffetier hinsichtlich der legendären Schwärmerei. Er goss sich noch einmal ein. Jetzt wollte er frommer fragen, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf ging. »Sie sind ja schon länger hier. Haben Sie von dem schrecklichen Tod im Wald gehört? Im vergangenen Jahr? Angeblich wurde eine in Stücke gerissene Leiche gefunden.« Frommers längliches Gesicht spannte sich. »Sie wissen also schon davon?«
»Ist es denn wahr?« fragte Wojnicz beunruhigt, der das Thema begonnen hatte, um die Stimmung zu lockern, ein wenig zu plaudern. Die ganze Geschichte schien ihm dem Fieberwahn des armen Thilo entsprungen.
»Ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen darüber sprechen kann, weiß nicht, wie Sie aufnehmen werden, was ich sage.«
»Ich bin im Geiste des Rationalismus erzogen worden, nach dem Grundsatz, dass sich auch für die seltsamsten Dinge Erklärungen finden lassen.«
Frommer blickte sich um, dann sagte er unvermutet in ganz ordentlichem Polnisch, »Es gibt Dinge, die wir noch nicht erfassen können, über die wir kaum etwas Verlässliches zu sagen wissen, zumal sie nicht auf rationale Weise erklärbar sind, aber wenn sie existieren, müssen sie auch ihren Platz haben in der Ratio der Welt.«
Wojnicz, baß erstaunt, konnte den Blick nicht von ihm lösen, mit erhobenen Brauen schaute er ihn an. »Sie sprechen Polnisch?« fragte er ungläubig.
»Meine Mutter war eine geborene Wawczynek.« Mit bewundernswerter Leichtigkeit sprach er den schwierigen Nachnamen aus, er übte ihn wohl schon ein Leben lang.
»Das ist ja wunderbar, dann kann ich mich mit Ihnen in meiner Sprache unterhalten.«
»Aber wir wollen das geheime Band der Verständigung auch nicht überspannen. Jedenfalls sage ich Ihnen jetzt die Wahrheit. Ihre Frage ist leider berechtigt. Ja, es stimmt. Ständig kommen hier Menschen ums Leben, und sie sterben eines grausigen Todes. Eben jetzt kommt wieder die Zeit.«
»Welche Zeit?«
»Der erste Vollmond im November, um den St. Martinstag. Manchmal ist es auch schon um Allerheiligen.«
Wojnicz starrte ihn an, bewegte tonlos die Lippen. »Sie scherzen.«
Doch Frommer erzählte ihm nun dasselbe, was Thilo erzählt hatte, nur geordneter. »Jedes Jahr im Herbst, um den St. Martinstag, kommt jemand im Wald ums Leben, meistens ein Hirte oder ein Köhler. Ein Mensch, das heißt ein Mann. Jung oder in den besten Jahren. Und das Schrecklichste, man findet die blutigen Teile der zerfetzten Leiche im Wald verstreut. Sie müssen dann aufgelesen werden, damit man sie bestatten kann. So geht es schon immer. Und in den letzten Jahren sind nicht nur die einheimischen Menschen, das heißt Männer, die Opfer. Die grausamen Morde betreffen auch Ankömmlinge von außerhalb.«
»Männliche Kurgäste?« fragte Wojnicz beunruhigt.
»Ja, nun...«
Frommer hielt versonnen inne, rieb sich das glattrasierte Kinn.
»Meistens Kurgäste. Ein Mann pro Jahr ist nicht viel, gemessen an der hiesigen Bevölkerung. Hier wird schließlich mehr gestorben als anderswo. Statistisch gesehen...«
Frommer erging sich in Erörterungen über den Tod, als wäre er ein ebenso belangloses wie offenkundiges Phänomen, gleich dem Bau einer Eisenbahnstrecke, für den man lediglich festlegen müsste, in welchen zeitlichen Abständen die nächsten Schienen und Schwellen geliefert werden. Eine Statistik für die Regionen stellte er vor, verglich sie mit anderen Orten.
zeichnete mit knochigem Finger eine Diagrammkurve auf den Tisch, die tatsächlich für einen Augenblick als vage Spur sichtbar blieb. »Wissen Sie, Erklärungen gibt es etliche. Es könnten wilde Tiere sein. Angeblich tauchten hier immer wieder Wölfe auf, die aus dem Süden kommen, aus dem Böhmischen, oder ein sächsischer Bär, der sich hierher verirrt, verwilderte Hunde. Und dann ist es auch ein außergewöhnlicher Zeitpunkt. In den Bergregionen feiert man das Ende der landwirtschaftlichen Arbeiten. Das Vieh wird von den Weiden getrieben und in die Ställe gebracht. Die Gänse werden für Weihnachten gemästet, man rüstet sich zum Schweineschlachten. Da beginnt eine blutige Saison, mein Lieber.«
Was er ihm damit sagen wolle, diese Frage lag Wojnicz auf der Zunge, doch erschien in diesem Moment eine Gestalt auf der Treppe.
»Möchten Sie ein Gläschen Schwärmerei?« fragte Frommer rhetorisch Herrn August, der die Stufen hinunterschritt in einer hübschen, weinrot schimmernden Hausjacke. »Wir unterhalten uns über Geometrie.«
»Gerne schließe ich mich der Unterhaltung an, auch wenn ich mit Leib und Seele Humanist bin.«
»Aber von der vierten Dimension haben Sie gehört?« fragte Frommer eilig. Goss August großzügig ein und, ohne eine Antwort abzuwarten, sagte er, »Wir leben in drei Dimensionen. Höhe, Breite, Tiefe.« Und der Breslauer Theosoph hub zu einer längeren Rede an. »Aber leicht könnte man sich sogenannte Flächler vorstellen, die in einem zweidimensionalen Land leben, wie auf einem Blatt Papier, das keine Tiefe hat. Sehen Sie es vor sich? Nutzen Sie Ihre Fantasie. Diese Wesen haben keinerlei Vorstellung von uns, die wir in drei Dimensionen leben. Wir erscheinen für sie nur dann, wenn wir ihre zweidimensionale Welt durchqueren. Also sehen sie uns auch immer nur als Querschnitt. Sie verstehen, was ich meine? Die Flächler sehen nicht unsere ganze Gestalt, nur das, was gerade durch ihre Zweidimensionalität gleitet. Nehmen wir besser eine dreidimensionale Figur als Beispiel, einen Würfel. In dem Moment, in dem er mit einer Ecke die Welt der Flächler durchschneidet, stellen Sie sich am besten einfach ein Blatt Papier vor. Sehen diese Wesen zunächst nur einen Punkt, der sich in einen immer länger werdenden Flächenabschnitt verwandelt, der schließlich wieder kleiner wird, um am Ende als Punkt zu verschwinden. Tauchten Sie nun, junger Mann, mit einem Kopfsprung in die Welt der Flächler, so sähen diese für einen Sekundenbruchteil gleichfalls einen Punkt, dann einen Flächenschnitt, der dem Umfang ihres Kopfes entspräche. Dieser würde sich vergrößern, zum Querschnitt ihres Rumpfes, um am Ende in zwei immer schmaler werdende Ausschnitte überzugehen, bis sie das Flachland ganz durchquert haben. Und keine Ahnung werden sie davon haben, wie sie in Wirklichkeit aussehen.« Frommer lachte befriedigt.
»Sie gestatten?«
Er fasste Wojnicz am Unterarm. Eisern war sein Griff, unangenehm. Mieczysław wurde zur Kredenz gezogen, auf der die Schwärmerei stand. Frommer füllte ihm das Gläschen, sich selbst zündete er eine Zigarette an.
»Worauf ich hinaus möchte, dass auch wir solche in der Wahrnehmung eingeschränkte Bewohner einer Welt sein können, die aus drei Dimensionen besteht. Und dass wir keine Vorstellung davon haben, wie eine vierdimensionale beschaffen wäre. Verstehen Sie? Wir haben weder Geräte noch Sinne, um eine Welt zu erfassen, die noch eine weitere Dimension besäße, oder auch eine fünfte, eine sechste, eine sechsundzwanzigste. Unser Verstand versagt davor.«